Ja, herzlich willkommen alle, die ihr dazugeschaltet seid. Es ist Sonntag, den 26. April 2020. Wir sind auswärtig, das heißt, wir sind nicht bei uns zu Hause und sitzen jetzt nicht in meinem eigenen Büro, sondern in einem anderen Büro, wo ich den Internetzugang habe und freue mich darüber, dass wir heute einfach über diese Möglichkeit sprechen können. Ich wollte das Thema Ermutigung ansprechen. Und wir haben in der letzten Woche haben wir einen Text aus Sacharja 12 gelesen. Und diesen Text will ich jetzt heute auch angehen. Das ist schon einen anspruchsvollen Text. Aber es ist auch etwas, was uns vielleicht in unserer Situation ermutigen kann, auf viel mehr zu schauen, als was jetzt gerade los ist. Und das wissen wir, was los ist in der Welt, gerade in Deutschland, bei uns. In diesem Text, ich nehme es vorweg, Elke wird uns gleich den Text lesen, da kann man sagen, dass es die Rede ist von einem Kampf, und zwar von einem zukünftigen Kampf. Zweitens ist die Rede von einem Sieg, Sieg an Seiten Israels, und das ist sehr, sehr erstaunlich. Auf eine Art und Weise wird dieser Sieg errungen, die von Gott geführt ist. Und drittens, da ist beschrieben, wie das Volk Gottes kapituliert, wie sie sich übergibt oder das Leben übergibt und Jesus als den Messias anerkennt. Und ich hoffe, dass diese Worte auch in unsere Situation hineinsprechen. Und das werden wir jetzt gleich auch noch ansprechen. Elke nimmt jetzt meinen Platz ein und sie wird den Text aus Sacharja Kapitel 12 uns vorlesen.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Und ich lese jetzt den Text. Also, Sacharja Kapitel 12. Dies ist der Ausspruch, das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Innern bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. An jenem Tag, spricht der Herr, will ich alle Pferde mit Scheu schlagen und ihre Reiter mit Wahnsinn. Über das Haus Juda aber will ich meine Augen offen halten und alle Pferde der Völker will ich mit Blindheit schlagen. Und die Fürsten Judas werden in ihrem Herzen sagen: Meine Stärke sind die Bewohner Jerusalems durch den Herrn der Heerscharen, ihren Gott. An jenem Tag will ich die Fürsten Judas wie einen glühenden Ofen zwischen Holzstößen machen und wie eine brennende Fackel in einem Gabenhaufen, und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Jerusalem aber soll wieder bewohnt werden und an seinem alten Platz, nämlich in Jerusalem. Und der Herr wird zuerst die Zelte Judas erretten, damit der Stolz des Hauses David und der Stolz der Bewohner Jerusalems sich nicht über Juda erhebt. An jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschirmen, so dass an jenem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird wie David und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. An jenem Tag wird es eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimmon war in der Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen, jedes Geschlecht für sich, das Geschlecht des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht der Semiter für sich und ihre Frauen für sich. Ebenso alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht für sich und ihre Frauen für sich.
Ich bete noch, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dafür, dass wir dein Wort konkret lesen dürfen, es betrachten dürfen und dich darin erkennen können. Wir bitten dich darum, dass du durch deinen Heiligen Geist uns dein Wort aufschließt und dass du auch hilfst, dass wir der heutigen Situation in diesem Wort einen Platz geben können. Wir bitten dich darum, dass du uns allen stärkst im Glauben an dich, Herr Jesus Christus, auch in deinem Namen bete ich. Segne du, gib uns deinen Heiligen Geist, dass wir verstehen, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Ja, ich habe schon gesagt, diesen Text gibt konkret einen Kampf an. Es ist eine Kampfsituation. In dieser Situation ist ein erstaunlicher Sieg beschrieben, aber dann auch drittens eine Kapitulation, eine Übergabe des Volkes Gottes an Gott selbst, an ihrem Retter Jeshua. Das Interessante ist, dass wir in dem ganzen Text ja natürlich eine Zukunftsschau haben und diese Schau, es mag sein, dass das auf diese Endschlacht hindeutet, die zu Hamagedon stattfindet. Und das könnte sein am Ende des tausendjährigen Reichs, wenn alle Nationen sich nochmal gegen Israel wenden werden und sie bekriegen werden, versuchen werden, diese zu überwinden. Nun, das ist die eine Seite, aber wir wissen, es geht uns hier um das ewige Wort Gottes. Und dieses ewige Wort Gottes will auch, dass wir mit hierin einen Platz finden. Also wenn wir in Jesaja Kapitel 43, sehr bekannter Vers übrigens, lesen folgendes, Vers 1. Nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich... Also bitte schaltet eure Geräte aus. Ich kann das hier gar nicht aushalten. Ja, so ja. Nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und dann diese Ermutigung, wenn du durch Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Das ist die Bezeichnung über Israel. Israel meint Gottes Kämpfer. Jakob hat ja mit Gott gekämpft, mit dem Engel, und hat gesiegt, und so bekam er diesen Titel Israel. Israel ist auch der Name für das Volk, das wir jetzt auch heute noch kennen, das Volk Israel. Und was auch ein Land hat, dieses Land ist natürlich noch immer in Widerspruch, in Schwierigkeiten, aber auch in einer gewissen Blüte. Alles ist da. Wir dürfen uns mit hineingeben in diese Situation, in diese Gedanke, dass wir ja auch, wenn wir Jesus, den Retter, kennengelernt haben und wissen und angenommen haben, dass Gott über uns ausgesprochen hat, du bist mein, dass wir zu diesem Erlösten Israel gehören können und somit in diesem Text einen Platz finden können. Wenn wir in Sacharja Kapitel 12 nun lesen, dass hier Gott selbst spricht, dann sehen wir, dass erstmal Yahweh, meistens übersetzt mit der Herr oder auch Gott, dass der jetzt hier als der Schöpfer des Himmels als allererstes und dann als Schöpfer der Erde ernannt wird, so wie es Jesus selbst ja auch im Gebet des Vaterunser uns vorbetet, dass wir also sein Wille erkennen, wie im Himmel, so auf Erden. Also auch hier als erstes Gott, der den Himmel ausbannt, und als zweiten den Gott, der die Erde gegründet hat, und als drittens den Gott, den den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Nun, hier ist ja nicht die Rede von der ersten Schöpfung des Menschen aus Ton, aus Erde, sondern hier ist die Rede von der Schöpfung Gottes, der den Geist in diesen Ton gab und den Geist in den Inneren legte, und dadurch wurde der Mensch eine lebendige Seele, damit kam er zum Leben und hat durch den Geist Gottes die Möglichkeit, ewig zu leben. Nun will diese Aussage, dass das betont wird, uns auch hier sagen: Pass auf, die Botschaft ist an dem Geist gerichtet. Wenn du nicht im Geist erweckt bist, kannst du diese Botschaft für dich auch nicht in Genüge verstehen und wirst du auch nicht davon viel Segen erfahren. Nun haben wir den Text ja gelesen und ich habe schon gesagt, dass hier auch ein Endzeit angesprochen wird, und es wird ja andauernd hier erwähnt, Vers 3, es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Lastein für alle Völker mache. Nun, an jenem Tag ist ein Ausdruck in der Bibel, was meistens auch mit einer Periode, einer gewissen Zeitabschnitt übersetzt werden kann. Da wird nicht buchstäblich gemeint, dass es um einen Tag, sondern wirklich um einen Tag, das heißt eine Zeit, wo dieses Gericht praktisch sich ausdehnen wird über das Volk oder auch über die Nationen, wie wir es hier lesen. Nun lesen wir weiter in Vers 3, dass die Nationen hier Jerusalem und Israel insgesamt belagern werden. Es ist eine Situation, wo dann die Völker vorfinden werden, dass Jerusalem zum Taumelkelch werden wird. Das ist eine ganz eigenartige Aussage. Das heißt, an Jerusalem wird deutlich, dass sie praktisch zu Schanden werden, dass sie irren und dass sie Gott verlassen haben. Das wird an Jerusalem geprüft und wird durch Jerusalem auch aufgedeckt. Und es wird hier ein Bild beschrieben in Vers 3. Sie werden versuchen, das alles auszuheben. Sie werden mit aller Macht menschlicher Art oder politischer Art versuchen, in Israel, in Jerusalem Frieden zu schaffen. Aber sie werden sich alle verheben. Man könnte das sagen wie in einem Bild, ein Gewichtshebe, wie heißt das? Gewichtsheben. Der Mann versucht, das Gewicht hochzuheffen und auf einmal kriegt er einen Hexenschuss und muss das ganze Gewicht fallen lassen und merkt, es ist unmöglich, er kann sich noch nicht mal wieder gerade hinsetzen oder stellen. Das ist das Bild, was hier so beschrieben sein könnte. Alle, die sich so versuchen, gegen Israel, gegen Jerusalem zu wehren und es zu vernichten, werden zu Schanden werden, und das werden auch alle sein, die sich am Ende in dieser Zeit, an jenem Tag gegen Israel vormachen werden. Das ist, was hier beschrieben steht. An jenem Tag, Vers 4, haben wir nun eine ganz eigenartige Sache, und das ist alles diese Beschreibung von dem Kampf. Im Kampf ist hier beschrieben in einer Situation, wo Jerusalem, das kleine Ländchen Israel, nun von einer enormen Übermacht an Heerscharen angefallen wird. Menschlicherweise hätten sie keine Chance, gegen diese Übermacht noch zu gewinnen oder standzuhalten. Aber wir werden jetzt hier dann in diese Kampfsituation hineingeführt, Vers 4, wo es heißt, ich will alle Pferde mit Scheu schlagen. und ihre Reiter mit Wahnsinn. Nun zwei Aussagen. Erstmal Pferde mit Scheuschlagen. Pferde ist allgemein in der Bibel ein Bild für die Stärke des Landes. Nun, die Stärke könnte man auf verschiedenen Ebenen auch deuten. Natürlich könnte man hier in den Text als erstes eine militärische Stärke sehen. Aber dann auch, was erbaut ein Land? Die wirtschaftliche Stärke. Ich könnte sagen, die wirtschaftliche Stärke des Westens tut sich hervor, und so ist der Westen ein Vorbild für alle ärmere Länder und versucht, dass man vielleicht ähnlich wie der Westen zu gleichem Wohlstand käme. Dann kann auch ein Land, und das ist gebaut auf die Offenbarung des Wortes Gottes, durch Beobachtung, durch Wissenschaft, durch Technik sich weiterbilden und die Sachen dieser Welt versuchen zu ordnen. Übrigens, das wurde Adam und Eva zu Anfang gesagt. Sie sollten eben den Garten Eden bebauen und sie ordnen, sie bewahren. Nun, wenn wir in unsere Situation heute hineinschauen, dann finden wir, wir haben viel Wissenschaft, wir haben viel Untersuchungen, Möglichkeiten, Technik und so weiter. Aber jetzt in dem Bild ist geschrieben, dass diese Pferde mit Scheu geschlagen werden. Das heißt, auf einmal sind diese Dinge, die Stärken sind, zum Beispiel auch der Wissenschaft hier im Westen, nicht mehr maßgeblich. Sie tragen nicht mehr bei zu einer klaren Beitrag, vielleicht auch für diese Situation. Wir wissen alle, wo wir heute stecken, in dieser Corona-Krise. Ich wollte eigentlich das Wort gar nicht beim Namen nennen, denn das ist, was man überall hört. Doch ist ja wichtig zu sehen, dass auch hier viel Untersuchung läuft. Was ist Corona? Was macht diese Virus? Und wie kann man ihn stoppen? Und so weiter. Und da sind auch namenhafte Professoren, die unterschiedlichste Botschaften darüber geben. Gestern habe ich kurz eine Nachricht gesehen von einem Professor Sucharit Bhakti aus Thailand. Ein Professor, der in der Virologie kann man so sagen, seine Professur geholt hat und da Ärzte ausbildet und der nun eine Botschaft an die Kanzlerin, eine offene Botschaft gab aus Sicht der Wissenschaft. Erstaunlich, hä? Er ist in Deutschland, er ist ganz hier integriert und er arbeitet hier in Deutschland und ist Professor und bildet hier in Deutschland 4 Professoren aus. Er spricht ein sehr gutes Deutsch und er hat uns oder die Kanzlerin versucht deutlich zu machen, dass eigentlich, wenn man die Sache prüft, was diese Covid-19 angeht, wissenschaftlich kaum Untersuchungen gemacht wurde erstens. Und diese Untersuchung, die in Frankreich durchgeführt wurde, überhaupt keine signifikante Vertiefung oder Verschwörung der Krankheitslage im Vergleich zu anderen Coronaviren, die jetzt schon längst oder über Jahren schon auch vorhanden waren und die auch schon Erkrankungen gewirkt haben und auch schon Toten herbeigeführt hatten. Das heißt, es ist überhaupt nicht gefährlicher als andere Virenerkrankungen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Nun, er machte damit klar, dass wenn man wissenschaftlich das nachschaut, diesen ganzen Aufwand, die betrieben wird, eigentlich gar nicht angebracht ist. Nun muss uns das ein Professor sagen, der von sich aus sagt, ich komme aus Thailand, ich bin Buddhist. Der aus einem Land kommt, wo Wissenschaft so viel wie hier in Deutschland oder im Westen überhaupt nicht wert ist oder gezählt wird. Und nun sagt er, pass auf, warum schaut ihr nicht... Bitte schaltet euer Mikrofon aus. Warum schaut
ihr... Martin, du musst dein Mikro wieder einschalten.
Ach, dein Mikro ist nicht... Oh, das gibt es nicht. Ach,
Mann. Man hört dich nicht, du musst dein Mikro einschalten wieder.
Ja. Wie lange schon? Jetzt ist sie wieder an? Ist sie jetzt wieder an?
alles super.
Okay, es tut mir leid, so irgendwie ist da was daneben gegangen. Ich hoffe, ihr habt nicht viel verpasst, aber ich mache einfach weiter. Dass dieser Professor Sucharit Bhakti aus Thailand uns hier klar macht, pass auf, ihr wollt wissenschaftlich sein, aber die Entscheidungen offensichtlich der Technik, der Politik ist nicht mehr darauf gegründet. Es ist wie wenn die Stärke, die Pferde, buchstäblich mit Scheu, mit Verwirrung, geschlagen wurden. Ja? Das ist ja die Stärke des Westens und unserer Länder, mag auch Wohlstand sein, vielen schauen ja auch auf Deutschland und vielen sind dabei, das zu folgen. In Indien will man nun auch, weil auch dort Covid-19 eine Rolle spielt, hat man in ähnlicher Art und Weise alles dicht gemacht, kein Reisen, keine Arbeit mehr, und diese Länder sind so arm. Die Menschen, die haben nicht wie wir Vorräte, und die verhungern buchstäblich, wenn sie nicht arbeiten können. Die gehen buchstäblich unter und sterben nun an Hunger und Durst, weil sie einfach gar kein Geld haben, sich über Wasser zu halten, indem sie nicht arbeiten und indem sie überhaupt nicht mehr herausgehen dürfen. Nun, da wird deutlich, dass die Nebeneffekte von diesen Maßnahmen also viel mehr Toten bewirken als eigentlich dieses Virus an sich. Dann könnte man sagen, was im Westen, und das macht ja auch, machen auch andere Inder klar, ein Buch, das Buch der Mitte von Mangalwadi, macht ganz klar, dass wir anfangen sollen zu denken und zu handeln und Spiritualität zu leben wie die Inder, dass da eine Stärke ist, die jetzt auch gebrochen wird, die Stärke, so sagt ihr, des Christentums. Die ist nicht mehr da. Oder die lässt nach. Also Menschen, die noch ganz klaren Botschaft verkündigen, wie zum Beispiel Pfarrer Latzel aus Bremen, wird jetzt verfolgt, weil er Dinge vielleicht sehr krass gesagt hat, aber doch auch versucht, die Wahrheit des Wortes Gottes noch weiterzugeben. Wir könnten für ihn beten. Nun heißt es hier, dass diese Stärken, die eigentlich unser Land noch ausmacht, immer mehr nachlassen. Wir uns auch als Christen vielleicht fragen müssen, inwieweit sind wir noch mutig und treten auf und können diese Stärke des Christentums noch verkündigen und klar machen? Als zweites werden die Reiter mit Wahnsinn getrieben. Diese Reiter, könnte man sagen, das sind die Politiker, die Leiter, die die Stärken eines Landes eigentlich nutzen sollten, um die Schwächen hier aufzuhelfen oder die Schwachen des Landes. Es ist wie wenn es nicht mehr geschieht. Es ist wie wenn sie die Stärken dann nicht mehr wahrnehmen und nutzen, sondern nur das, was schwach ist, nun stimulieren oder das Land alle Stärken nimmt. Dann heißt es in Vers 4, und das ist die ganze Beschreibung, diesen Kampfsituation, die wir hier vorfinden, am Ende über das Haus Juda aber will ich meine Augen offen halten und alle Pferde der Völker will ich mit Blindheit schlagen. Nun, diese Blindheit, wo sie nun mit geschlagen sind, das ist eine Entwicklung, die offensichtlich dann stattfindet, wenn die Reiter mit Wahnsinn geschlagen sind, die Pferde erstmal Scheu haben und dann werden die Pferde mit Blindheit geschlagen sein. Das heißt, wenn die Stärken eines Landes nicht mehr dazu beitragen, dass das Land gebaut wird, dann werden sie das Land nicht mehr stützen können. Im Gegenteil, sie werden in blinde Wut und Hass, wie es eigentlich hier beschrieben steht, am Ende der Zeit auf Israel, auf Juda, auf Jerusalem oder sprich auch übertragend auf die Juden, wie es häufiger geschah, auf die Christen, die noch die Wahrheit hochhalten wollen und das Wort Gottes verkündigen, losgehen. Das ist die Situation, vielleicht übertragen gesehen auch, wo wir uns heute drin befinden. Nun, wir haben dann, wenn auch Gott das tut, eine andere Sicht. Gott erlaubt es. Natürlich will er nicht, dass alles, was auch erbauen kann, abgebrochen wird, aber letztlich muss es geschehen, damit die Wahrheit oder das Gericht Gottes auch seinen Fortgang findet. Das wird hier am Ende der Zeit durch einen Sieg errungen. Vers 5, Zacharja 12. Und die Fürsten Judas werden in ihrem Herzen sagen, meine Stärke sind die Bewohner Jerusalems, durch den Herrn der Heerscharen ihren Gott. Und dann wieder Vers 6, diese Aussage an jenem Tag. Nun, wir merken, dass wiederum diesen jenen Tag erwähnt wird, aber dass es hier eine Periode beschrieben wird, die eben das Gericht am Ende der Tage beschreibt. In jenem Tag will ich die Fürsten Judas wie einen glühenden Ofen zwischen Holzstößen machen und wie eine brennende Fackel in einem Gabenhaufen. Und sie werden zur Rechten und zur Linken aller Völker ringsum verzehren. Jerusalem aber soll wieder bewohnt werden an seinen alten Platz, nämlich in Jerusalem. Man vermutet fast, wie wunderbar die Situation hier beschrieben ist, wie Jerusalem nun verbessert oder erneuert, wie fast ein himmlisches Jerusalem, was herunterkommt, nun am Ende der Tage eingesetzt werden darf. Aber bevor es so weit ist, ist eben diesen Kampf und ist dann aber auch diesen Sieg, die hier errungen werden soll. Und diesen Sieg ist so, dass erstmal, also die Rede ist von den Fürsten Judas, das heißt von diesen Fürsten, die außerhalb von Jerusalem leben. Und diese werden als erstes geholfen werden. Und das wird nach Vers 7 soll geschehen, dass der Herr erstmal diese kleinere Fürsten oder auch die Bevölkerung, die schutzlos auf dem Land wohnt, helfen wird und eine Kraft geben wird, die über alle Maßen ist. Das wird von Gott ausgehen. Und das ist eine so große Ermutigung, die uns hier beschrieben wird in Vers 7, dass man diesen Vergleich zieht. Ich lese noch einmal Vers 7, damit dass der Herr wird zuerst die Zelte Judas erretten, damit der Stolz des Hauses David und stolze Bewohner Jerusalems sich nicht über Juda erhebt. Das heißt, diese kleinere Fürsten werden erst geholfen, diese kleinere Landbevölkerung wird erst geholfen, dass nicht die da kräftig sind und sicher wohnen in der Stadt Jerusalem, sich brüsten und sagen, wir haben alles bewirkt. Nun dann wird dann gesagt, dass eben der Schwächste Vers 8 unter ihnen sein wird wie David und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn. Wir kennen diese Situation, diese Geschichte Davids, und auch wenn wir diese Situation kennen, möchte ich diese kurz doch anholen oder lesen, weil es so ermutigend ist. Das Thema ist ja Ermutigung. Und wir finden dann in diesem Kampf von David mit Goliath in 1. Samuel Kapitel 17 diese Situation beschrieben. Also ich lese mal ab Vers 32. David sprach zu Saul. Saul war ermutigt. Der Geist des Herrn war von ihm gewichen. Und er hatte offensichtlich nicht mehr den Mut, gegen diesen Vorkämpfer der Philister vorzugehen. Und nun war Saul entmutigt, aber David sagt als erstes, niemand soll seinetwegen, das heißt Goliaths wegen, den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen. Denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinen Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei dem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen, und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Nun, eine mächtige Aussage. Letztlich, als dann Saul diese Botschaft Davids hört, sagt er, okay, geh dann hin, der Herr sei mit dir. Saul segnet noch den mutigen, den ermutigten David, der sich stärkt in dem Herrn. Nun, wir sehen, dass David sich als erstes zurückbezog auf frühere Siege und dann, als er dann hingehen will und versucht, in diese Rüstung von Saul zu gehen, merkt, das hat er gar nicht gelernt, er kann gar nicht damit umgehen. Und er sucht sich dann das, wo er mit umgehen kann, und das ist mit seinem Schleuder. Sucht sich ein paar Steine, und das will uns auch sagen, dass wir eben mit diesen Mitteln kämpfen sollen, wo wir mit umgehen können, was uns liegt, was uns passt. Dann finden wir die Situation in Vers 45 vor, wo dann Kampf angegangen wird. David sprach zu dem Philister Goliath: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Und er wird euch in unsere Hand geben. Genau diese Situation hier beschrieben finden wir in Sacharja 12 vor. Die Schwächsten sind in diese Kraft Davids auf einmal und stehen dort und haben genau diesen Macht, diese Vollmacht, die David bei Goliath an den Tag legte. Und sie erheben einfach ihre Möglichkeiten, und diese Möglichkeiten werden dann von Gott genutzt, um gegen einen übermächtigen Feind zu siegen. Welch einen Sieg! David, ja, er betrachtete den Herrn. Er schaute nicht auf die Notlage dieser Welt. Er schaute nicht auf das, was um hier hemmte. Er schaut auf Gott und ließ sich nicht entmutigen. Nein, er fasste neue Mut. An jenem Tag, Vers 9, Sacharja 12, wird Gott, ich sage es mit meinen Worten, richten und alle Heidenvölker vertilgen, die gegen Jerusalem anstürmen. Das wird ein gewaltiger Sieg sein. Da geht es um alle Heidenvölker, nicht wie in dem ersten Kampf von David, nur um den Philister. Da geht es um alle Völker, die sich gegen Gott, gegen sein Volk erheben und die dann praktisch zu Gericht in diesen letztendlichen Kampf, wahrscheinlich diesen Kampf zu Harmagedon, umkommen werden. Nun könnte man denken, wunderbar, und so könnte unser Leben auch gehen. Wir versuchen etwas, wir kämpfen und hier und dort haben wir einen kleinen Sieg. Wunderbar. Aber dann haben wir die Neigung, uns selbst zu rühmen, uns auf die Brust zu schlagen und sagen, oh, wir haben es getan, vielleicht mit der Kraft des Herrn, aber wir haben das alles bewirkt. Diese Situation kommt hier nicht vor. Hier wird so deutlich in diesen riesen Übermacht, die hier aufgetreten ist, dass all das, was an Sieg errungen wurde, durch die Kraft des Herrn geschah. Diese Kraft des Herrn wird das Gericht über alle Völker zum Ausdruck bringen. Und nun finden wir hier nicht, man könnte sagen, was natürlicherweise erwartet würde, ein Siegesfeier, sondern, lesen wir das in Vers 10, eine Kapitulation drittens. Eine Kapitulation. Es ist kein Jubel um Sieg, sondern nun heißt es, dass Jeshua, Jesus, der Retter, nun spricht. Und es ist ganz interessant, dass wir hier die Einheit Gottes Yahweh mit seinem Sohn Jeshua, der Retter, zum Ausdruck gebracht wird. Und nach dem Sieg von Gott bewirkt, nun Jeshua auf den Plan tritt. Vers 10, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, sagt Jesus. Und sie werden auf mich sehen, deswegen erkenne ich, dass es Jesus ist, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, und jetzt geht es auch in der dritten Person weiter, wie man klagt um den eingeborenen Sohn und werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Das heißt, auf einmal ist Jesus derjenige, der jetzt aufgetreten war und half mit diesem mächtigen Sieg, der gleiche als der zum ersten Mal kommenden und durchbohrten Herrn Jesus Christus. Wir schauen alle darauf zurück. Dass Jesus so siegreich zurückkommen wird, ist für uns auch noch Zukunftsschau. Aber wir dürfen auch jetzt schon darin Mut fassen und in dem Wissen uns stärken. Ja, er wird wiederkommen und er wird uns auch stärken, auch hier und heute in unserer Situation. Aber hier, dass der Sieg darin besteht, dass er ausgießt den Heiligen Geist, was er nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, nach seinen Himmelfahrt machte, nämlich den Heiligen Geist sandte. Und dass diesen Geist ein Geist der Gnade ist, ein Geist des Gebetes. Und diese Gebete sind nicht irgendwie Bittgebeten in der Art von, Herr, bitte gib mir ein neues Auto oder ein neues Haus oder was auch immer. Es sind Gebete des Klagens. Es sind Gebete, die in bitterlichen Leid tragen, zum Ausdruck kommen. Es sind Bußgebete. Sie werden auf ihn schauen, den sie durchstochen haben. Wie Jesaja 53,5 schon sagte, er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Und da können wir uns alle mit einfinden. Wir können uns auch hier, auch wenn wir im Glauben aufblicken auf einen Sieg, den er uns auch geben will, in Zukunft, der er uns auch geben kann, auch jetzt im Glauben, doch wieder uns demütigen und auf ihn blicken. Weil er um unsere Übertretungen willen durchbohrt wurde. In Johannes 19, Vers 37 ist dieses durchbohrt worden konkret beschrieben, wie es Johannes bezeugte, dass der Soldat Jesus in die Seite stach und Wasser und Blut herauskam als Zeichen des sicheren Todes. Er ist ja um unsere Übertretungen willen ans Kreuz genagelt und wirklich gestorben. Sie werden also wehklagen um den Erstgeborenen. Erstgeboren ist Ausdruck der Kraft. Erstgeboren ist der Erbe. Erstgeboren ist in diesem Fall auch der Begründer einer neuen Nation der Wiedergeborenen. Vers 11, sie werden klagen. Und so wird es beschrieben, an jenem Tag. Das heißt, Diesen Tag geht weiter, es ist alles jenen Tag, aber es ist diesen Tag des Endes, diese Periode der Zeit, wird eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimon war in der Ebene von Megiddo. Nun, diese Situation beschreibt höchstwahrscheinlich eben genau diesen Kampf von den letzten gerechten König von Israel, von Juda dann, den König Josia, der da in dem Krieg gegen den Ägypten umkam. Und diese Klage war groß, denn Josia hatte eine riesen Erweckung herbeigeführt. Und nun war diese Leitung dieses Volkes umgebracht worden, in diese Situation da eben bei Megiddo. Und da hat man darüber geklagt und Buße getan. Das ist der Vergleich, der hier auch steht. Diese Bußklage wird in diesen tiefen Klage um den gerechten König, der für unsere Schuld gestorben ist, zum Ausdruck kommen. Und das ist in den Versen 12 bis 14 nochmal etwas weiter oder klarer beschrieben. Es ist ein Geist des Gebetes, ein Bußgeist über das ganze Land da, über Menschen, die dann erfasst sind, die zwar den Sieg errungen haben oder den Sieg auch erfahren haben und gesehen haben, wie stark, wie klar Gott auch hier aufgetreten ist und richtete. Aber nun sind sie alle auch zerknirscht und sind in Demut und schauen auf den, den sie selbst durchbohrt haben und erkennen immer wieder den Herrn Jesus. Nun wird das ausgeführt. Es werden zwei Linien beschrieben. Erstmal die königliche Linie, da ist König David beschrieben und sein Sohn Nathan. Interessant, nicht sein Sohn Salomo. Nathan finden wir in den Stammbaum in Lukas Kapitel 3 beschrieben und viele nehmen an, dass das eben den Stammbaum, die über Maria zu Jesus kam, dass das es ist. Nun, das ist die königliche Linie. Zweite Linie, Vers 13, ist die priesterliche Linie über Levi und sein Enkelsohn Simei und die Semeiter, die hier ein schlechtes Beispiel damals abgegeben haben und in diese Buße kommen, diese Änderung, dass sie auf den gucken, den sie durchbohrt haben. Sowohl Könige als die Priester. Alle werden hier erwähnt. Es ist erstaunlich. Männer und Frauen getrennt. Da wundert man sich, warum werden die noch getrennt aufgeführt, und zwar auch in alle Linien, die priesterliche, die königliche Linie, alle Menschen, Männer und Frauen getrennt. Nun, hier wird das Individuelle, diese Buße auch deutlich gemacht. Zwar ist es eine Bewegung in diese Endzeit, die das ganze Land, das ganze Volk umfasst, aber es ist auch eine Bewegung, die jeder Einzelnen in den Buße den Herrn gegenüber erfasst. Und das Neue Testament gibt ja an, dass Männer und Frauen hier auch vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise Buße tun müssen. Epheser 5 deutet an, dass in dem Herrn Männer sich anders verhalten sollen, ihren Frauen gegenüber. Sie sollen lieben als die Frauen. Sie sollen sich ihren Männern unterordnen. Sie werden jede von ihrer Seite Buße tun über ihre Seite, die sie nicht vollbracht haben, und nicht weisen auf den anderen, weil diese, das heißt den Partner oder die Partnerin, das nicht gehalten hat, was der Herr eigentlich geboten hat. Nun, diese Art der Buße wird hier konkret erwähnt. Nun ist es auch eine Situation, die die Errettung in neutestamentlicher Art und Weise hier hervorhebt. Ich möchte da kurz 2. Korinther Kapitel 6, Vers 17 und 18 lesen. Da wird auch deutlich gemacht und eine Anweisung gegeben über das neutestamentliche Volk, was Buße getan hat und nun zu Jesus gehört, zu seiner Gemeinde. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ein seltenes Wort, denn dass hier Söhne und Töchter genannt werden, ist diese Bezeichnung der einzelnen Ansprache Gottes an Männer und Frauen, an allen, aber ganz individuell. Meistens steht da nur Söhne im Neuen Testament, dann ist das meistens zu übersetzen mit Erben. Aber hier werden alle angesprochen. Und dann heißt es 2. Korinther 7, Vers 1, weil wir nun diese Verheißungen haben, weil wir nun alle Einzelnen angesprochen sind und weil wir durch Buße erfasst wurden. Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes und vollenden die Heiligung in Gottes Furcht. Nun, diese Reinigung von Befleckung des Fleisches und des Geistes, das ist etwas, wo der Herr uns helfen möge. Jeder in seiner Situation, Männer in ihrer Situation, Frauen in ihrer Situation. Eine Situation, die nun hier zum Ende angesprochen wird. Buße, Umkehr. Und wenn das geschieht, mag Ermutigung da sein. Die Ermutigung auf geistlicher Ebene besteht ja also durchaus auch in den Blicken auf einen Sieg, auf den Blicken auf ein Endgericht, wenn der Herr alles wiederherstellen wird und Klarheit schaffen wird und richten wird alle, die nicht zu ihm gehören. Aber Mut fasst man noch viel mehr, indem man dann selbst durch Buße und Demut erfasst wird und sich beugt in einer Situation vor Gott. Und das ist ja auch, was der Schreiber des Hebräerbriefs zum Ausdruck bringt. In Hebräer Kapitel 12, ich lese Vers 2. Also da ist in Vers 1 die Rede von einem Kampf, worin wir mit Ausdauer laufen sollen, indem wir hinschauen auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Das heißt, Jesus hat selbst das so praktiziert, indem er den Aufschau auf die vor ihm liegende himmlische Freude hatte, obwohl er noch wusste, er musste durch diesen Schmerz des Kreuzes noch hindurch. In ähnlicher Art und Weise sollen wir auch unsere Situation betrachten. Wenn wir das Ereignen in dieser Zeit nun auch so betrachten als etwas, was die Endzeit entspricht, wo, wie ich schon habe versucht deutlich zu machen, die Pferde mit Scheu geschlagen sind und die Reiter mit Blindheit und mit Wahnsinn, die Reiter mit Wahnsinn und dann die Pferde auch selber blind werden, die Stärke nicht mehr nachlassen, dann ist die Zeit gekommen, noch mehr sich auf den Herrn zu werfen. Dann ist die Zeit da, dass wir fassen und erfassen, wo es hier darum geht. Seid also in dieser Situation nicht unmündig. Wenn wir morgen alle aufgetragen werden, im Supermarkt irgendwelche Tücher vorzutun vor dem Mund, lass es kein Anlass sein, unmündig zu sein. Das heißt, lass dich nicht mundtot machen, solange wir noch hier sein können, hilft, dass wir auch selber anderen ermutigen können, anderen darauf ansprechen, es gibt eine Errettung über das hinaus, über Angst, über Krankheit. Und bekehrt euch von der Unverstand wieder zurück zur Vernunft. Müssen wir uns das jetzt heute vom Buddhisten sagen lassen? Oder vielleicht von einem Ex-Buddhisten, wie ich es eigentlich bin? Ja, auch da war ich mit Blindheit geschlagen. Mit Wahnsinn. Ich kann es bewusst von mir sagen. Aber ich durfte lernen, diesen Wahnsinn zu verarbeiten und zu Vernunft zu kommen, zu Kraft. Wodurch? Nun, durch Ermutigung. Auf Kraft des Herrn. Denn das, und damit ende ich, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs in Hebräer 12, Vers 3. Denn betrachte den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit wir nicht müde werden und in unsere Seelen ermatten. Also betrachte den. Und nun ist die Betrachtung auf den Gekreuzigten. In dieser Betrachtung sagt also der Schreiber des Hebräerbriefs, finden wir Mut, werden wir ermutigt. Das ist das Wort Gottes. Es wäre menschlicherweise nicht nachvollziehbar, dass wir in dem Gekreuzigten Mut finden könnten. Das verstehen Menschen, die keinen erweckten Geist haben, nicht. Aber wenn wir geistig verstehen, was hier gesagt wird, das nachvollziehende Leben, wird der Herr uns einen Aufblick geben auf ihn. Und wir werden neuen Mut bekommen, auch in dieser Situation herauszufinden, was konkret ansteht, wo wir noch was sagen können, was wir konkret tun sollen. Ich bete noch. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns den Aufblick auf dich gegeben hast. Und auch das Wort, was an unser Geist gerichtet ist, uns im Glauben stärken will. Das Wort, das Zacharja Kapitel 12, wo es um die Ende der Endzeit geht, aber wo es auch um unsere Zeit geht, wenn wir es geistig verstehen, dass du uns dadurch stärkst. Dass du uns Mut machen willst und ermutigst, nicht wie Saul entmutigt und matt zu sein und den Kampf gegen den Feind nicht anzutreten, sondern dass wir wie David Mut fassen und den Kampf erkennen, ihm antreten und dann auch in der Kraft Gottes zu siegen. Dass wir darin aber auch uns demütigen und wissen, dass diesen Sieg nicht von uns ausgegangen ist, sondern dass diesen Sieg nur von Gott, von Jesus ausgegangen ist. Dass wir uns demütigen unter seine mächtige Hand und uns von ihm neue Mut holen. Danke, Herr Jesus, für dieses Wort. Danke, dass du uns auch den Aufblick schenkst auf dich, den auch wir mit durchbohrt haben durch unsere Sünden, unsere Schuld, dass du uns aber auch ermutigen willst, damit nicht abzulassen, mündig in diese Welt aufzutreten, den Verstand einzusetzen und das zu tun, was heute noch in deinem Namen möglich ist. Gib uns dazu deine Hilfe. Das bete ich, Herr Jesus Christus, in deinem Namen. Amen.